Jamie Lang, ne?
Jamie Lang.
Hat er mich nochmal kontaktiert und dann habe ich ihm auf dem Bierdeckel, weil wir das beim Bier besprochen haben, geschrieben, welche Volumen er bringen muss, damit wir für ihn produzieren. Und dann kam er 2 Jahre später wieder und sagte so, ihr seid die Besten im Fruchtgummi, ich will, dass ihr für uns produziert. Das sind meine Volumen, produziere jetzt. Famous, Fashion, cool, modern, das, was er sozusagen als Mensch repräsentiert, das wird dann ins Produkt übersetzt.
Spaß am Business ist auch was Tolles, das wird völlig unterschätzt.
Wir haben uns beteiligt, da haben die 2,3 Millionen gemacht und dieses Jahr werden sie 100 Millionen machen. So, das ist die Entwicklung.
Die würden aber keine 100 Millionen machen, wenn wir uns nicht beteiligt hätten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjes packt aus. Ich bin Linda Zervakis und wenn man über den britischen Markt nachdenkt, dann fällt meistens ja immer ein Wort: Brexit. Viele Unternehmen sind vorsichtig geworden und Katjes geht da tatsächlich einen anderen Weg. Die weiten ihr Geschäft in Großbritannien immer weiter aus. Erst im Februar dieses Jahres hat Katjes international die Snackmarke Grace komplett übernommen, gehörte vorher zu Unilever. Und gleichzeitig ist Katjes mit der Marke Candy Kittens sogar schon länger in UK aktiv. Und ich will verstehen, warum ist Großbritannien für Katjes eigentlich so relevant? Und wie baut man sich innerhalb von 7 Jahren ein 9-stelliges Business in einem fremden Markt auf? Das will ich herausfinden und das kriege ich am besten wieder raus mit den beiden Geschäftsführern Bastian Fassin und Tobias Bachmöller. Hallo. Wow.
Schön, Sie wieder zu sehen.
Sehr schön. Ich habe nie gedacht,
again.
Ja, hello again, um direkt so einzusteigen. Ihnen ist Markenführung extrem wichtig. Was macht denn aus Ihrer Sicht die Marke Candy Kittens so besonders?
Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Die machen vieles, was wir auch machen. Also das ist eine vegane Fruchtgummimarke. Kittens heißt Kätzchen. Katjes heißt Passt. Das gleiche auf Holländisch und es wird hergestellt in dem wunderschönen Emmerich. Also das ist ganz nah an uns dran, ganz nah, aber mit einem englischen Twist. Die haben ja immer noch mal andere Geschmacksrichtungen natürlich und einen anderen Humor dahinter. Und sie ist entstanden eigentlich aus einer Serie, die sowas wie Gossip Girl in England ist, nämlich Mad in Chelsea. Und einer der Protagonisten in der Folge.
Jamie Lang, ne?
Jamie Lang. Also ist anders entstanden als durch Katjes, den Vater von der FSI gegründet worden.
Genau, Jamie Lang ist der Gründer von Candy Kids. Und was haben Sie da für ein Potenzial gesehen? Also nur weil es jetzt.
Also es war im Grunde erstmal so, dass Jamie Lang kam auf uns zu und hat uns gebeten, für ihn auf der Süßwarenmesse Fruchtgummis zu produzieren. Und dann wurde gefragt, ja, wie viel verkaufst du denn? Und das war so klein, das Volumen, dass wir gesagt haben, sorry, klappt nicht. Und dann hat er mich nochmal kontaktiert und dann habe ich ihm auf dem Bierdeckel, weil wir das beim Bier besprochen haben, geschrieben, welche Volumen er bringen muss, damit wir für ihn produzieren. Und dann kam er 2 Jahre später wieder und sagte so, ihr seid die Besten im Fruchtgummi, ich will, dass ihr für uns produziert. Das sind meine Volumen, produziere jetzt. Und das haben wir dann auch gemacht, dann sind wir zusammengekommen. Und ich glaube, was macht er ein bisschen anders als der Markt, weil in England gibt's ja auch Fruchtgummi schon. Das eine ist, er hat ein Premium-Segment gegründet. Also er hat gesagt, ich will, wenn, dann das beste Fruchtgummi im Markt machen. Und die ganze Welt, in der er vorher war, war Fashion. Und dieses Thema Fashion hat er übertragen auf Sweets. Das heißt, wenn man die Packungen sieht, das sind richtige Icons. Ja, die sind so wunderschön gestaltet. Jedes Element ist wunderbar. Und auch die Ingredients sind, also ist beispielsweise mit Kokosnusswasser und mit Säften. Und mit, also immer nur das Beste. Also er wollte ins Gourmet-Thema.
Also entsprechend auch teurer.
Absolut, deutlich teurer, doppelt so viel wie der Wettbewerb im Markt und aber auch doppelt so lecker.
Okay. Da steht auch drauf, Gourmet Candies.
Okay.
So, die Positionierung war klar.
Und ist auch auch das Fashion, also sind in Marylebone, das ist so das Upcoming Viertel in London. Da haben sie die Sweet Factory, ein cooles Office. Also das Ganze als Marke ist viel moderner und übersetzt im Grunde den Jamie Lang in ein Fruchtgummi, ja, also sprich famous, fashion, cool, modern, das, was er sozusagen als Mensch repräsentiert, das wird dann ins Produkt übersetzt.
Was macht dann die Zusammenarbeit anders, besonders?
Ja, erstmal, dass er Mitgesellschafter ist, das heißt, er redet mit, das ist bei uns, wir haben ja schon mal über das Thema geredet, das haben wir an sich gerne, Nur du musst jemanden aussuchen, mit dem du auch, sag ich mal, inhaltlich dann auch reden kannst. Also er ist total involviert, er ist richtiger Unternehmer. Sein Großvater hat McVitie's, das ist so die größte, mittlerweile auch die größte Keks- und Biscuit-Marke in England. Ist aber verkauft worden, deswegen wollte er wieder in dieses Segment. Heißt, er hat so dieses unternehmerische Gen und das hat er wirklich. Also er in vielen Gesprächen, er ist risk-affin und will weiter und will in neue Themen rein.
Also funktioniert gut mit der Katjes Wellenlänge.
Absolut, ich würde sagen, und es ist eben Augenhöhe im Sinne von, wir bringen bestimmte Sachen rein, wo wir uns besser auskennen und er bringt aber auch bestimmte Sachen rein. Beispielsweise, er hat so eine CKTV-Geschichte entwickelt, das heißt Candy Kittens TV, das ist so eine Serie. Mhm. Und in der Serie lädt er jetzt immer Celebrities ein, die er kennt, das ist ja sein Freundeskreis, und macht mit denen einfach irgendeinen Blödsinn. Das könnten wir natürlich nicht dazu bringen, ja, und so ergänzen wir es da wirklich perfekt.
In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Begriff Tuckshop. Was verbirgt sich
dahinter? Ja, also ich vielleicht erzähle ich einmal, wir haben uns beteiligt, da haben die 2,3 Millionen gemacht und dieses Jahr werden sie 100 Millionen machen. So, das ist die Entwicklung. So, und das heißt, um
die würden aber keine 100 Millionen machen, wenn wir uns nicht beteiligt hätten.
Ne? Ja, absolut, ja, das sehen die auch so. Also, ne, die sind jetzt nicht irgendwie sauer nach dem Motto, wir haben was abgeben müssen und deswegen, sondern ich glaube, die sehen, jeder bringt was an den Tisch. Und das erste war eben Candy Kittens, dass wir das, also als die da, das ist jetzt verzehnfacht in Umsatz und wir sind knapp 10 Jahre beteiligt. So, dann Tuckshop war die Idee, dass er plötzlich gesehen hat, hör zu, das funktioniert so gut. Ihr habt dieses ganze Industrie-Know-how, ich bin berühmt, warum übertragen wir das nicht auch auf andere Persönlichkeiten? Weil alle kamen zu ihm und sagten, hör mal zu, Jamie, du bist ja Multimillionär geworden mit deiner Marke, ich will auch Multimillionär werden, ich bin berühmt. Aber ich habe noch nicht genug Geld. Und so war der Gedanke zu sagen, es gibt viele Celebrities, die auch für was stehen, aber es brauchen Industriepartner. Und da haben wir Tuckshop gegründet mit Jamie, mit dem Ed Williams, der Geschäftsführer dort, und wir. Und bringen jetzt sozusagen Stück für Stück Marken. Also eine erste Partnerschaft ist mit Nico Melana, der ist YouTuber. Mhm. Sehr, sehr stark, macht also Filme, es ist nicht irgendwie so kurze Snips nur, sondern eine halbe Stunde ein Film über ein Thema für junge Leute, unheimlich spannend, kann ich jedem raten, das sich mal anzuschauen. Und mit dem sprechen wir im Fruchtgummisegment eine andere Zielgruppe an und haben mit dem jetzt eine Marke aufgebaut, auch wieder innerhalb von 2 Jahren 20 Millionen Umsatz. Werden dieses Jahr werden wir also deutlich höher noch.
Das war ja ein halbes Jahr.
Ja, das war das erste. April letzten Jahres hatten wir begonnen und Ende diesen Jahres werden wir zwischen 25 und 30 sogar landen.
Sind die Shades, ne?
Aber auch da war zum Beispiel er total stark. Wir hatten Konzepte für ihn entwickelt. Er hat sich sowohl als Bürgermeister aufstellen lassen für London als auch als Premierminister für England. Ging auch durch die BBC, weil er hat sich in mehreren Counties, also sagen wir mal jetzt Bundesländern oder Regionen, aufstellen lassen. Das ging dann durch die BBC, dass das nicht möglich wäre, weil eine Person sich nicht in mehrere Regionen, also ein Abgeordneter. Sie wussten aber nicht, dass er in 12 Regionen Personen überzeugt hat, seinen Namen anzunehmen, die also mit seinem Namen als unterschiedliche Person. Unterhaltungswert hat er. Und ist eben sehr intelligent und hat aber immer so Kindersonnenbrille. Also sein Icon ist, er hat immer diese Kindersonnenbrille, die tendenziell ein bisschen eng ist auf seinem Kopf, aber dadurch hat er diese Shades, die eben diese Sonnenbrille. Und hat dann gesagt, nee, Shades ist mein Icon, ich will, dass wir alles als Shades-Form machen. Und das funktioniert, war eine gut richtige Idee, deswegen hat die Packung auch vorne und hinten diese Brille, das heißt, wenn man die Packung vors Gesicht nimmt, kann man also auch durch diese Brille schauen.
Früher in den 80ern die 3D-Brillen, die man sich so aufgesetzt hat, die waren ja so, okay. Das ist dann quasi nur auf dem englischen Markt oder ist diese Tuckshop-Idee auch eine Idee, die man nach Deutschland nimmt?
Nee, also wir folgen natürlich immer den Märkten und den Chancen. In diesem Falle ist ja die Frage, wo ist er noch berühmt? Und er ist noch berühmt in allen englischsprachigen Ländern natürlich. Das heißt, als erstes bietet sich sowas wie Australien und Amerika an. Und das ist auch der nächste Schritt. Aber er ist beispielsweise auch immer auf der Süßwarenmesse in Köln. Und ich dachte, naja, in Deutschland kennt ihn ja keiner. Wenn man mit ihm rummarschiert, muss man dauernd Selfies machen. Also es scheint auch eine Bekanntheit hier zu sein.
Okay. Und dann ist ja noch im Februar haben sie Grace, Healthy Snacking, kann man dazu ja sagen, übernommen. War Candy Kittens sozusagen so ein Warm-up, um zu gucken, so ein Testballon, wie funktioniert der britische Markt und dann sich entschieden? Oder kam das irgendwie zeitgleich oder sind die auch auf sie zugekommen?
Die Geschichte mit Candy Kitten war so, wie Herr Fassin erzählt hat. Also das ist ganz nah einfach an Katjes dran. Katjes aber doppelt so teuer. Ja, aber und mit diesem British Twist. Und dann schaut man dann natürlich, was passt dazu. Was passt zu den Leuten? Also Tuckshop und der Nico, die kamen natürlich über den Jamie. Das war eben auch ein bisschen anders als in Deutschland, dass eben da so ein Star auch der Inhaber mit war. Und dann schaut man sich natürlich auch an, was ist noch eine moderne Form von Snacking? Und Grace ist, würde ich sagen, die bekannteste Form für Healthy Snacking.
Was findet man da?
Nüsse hauptsächlich.
Nüsse okay. Und Flapjacks, also ja. Haferriegel.
Ja,
okay.
Ja, also ein Klassiker.
Und was für Kombinationen sind das so, wer jetzt sich nichts drunter vorstellen kann? Also sind da Oliven mit drin oder ist das irgendwie?
Nee, Oliven sind nicht drin, aber alle möglichen Nüsse und Früchte.
Okay.
Und Haferflocken, ne? Also, aber nicht so klebrig, wie es das zum Teil in Deutschland gibt. Da ist es ja überwiegend Glukosesirup, damit alles zusammenmeldet, sondern eher in einer pureren Konsistenz. Mhm.
Das Besondere ist, das ist HFSS, das ist ein total englischer, rechtlicher Begriff, bedeutet aber, man ist im Grunde ein healthier Food. So, und wenn man diesen Healthier Food Möglichkeit hat, dann kann man in dem Supermarkt ganz anders vermarkten. Mhm. Und jedes Produkt, was die verkaufen, erfüllt diese Richtlinie und das kann im Grunde kein anderer im Markt. Und damit hat man sozusagen so Stamp approved, I'm good for you. Und deswegen sind die Nüsse und die Nussmischung und die Dinge, die man dafür auswählt oder aber auch die Riegelrezepturen so, dass wenn man das isst, man weiß, okay, das kann ich mit gutem Gewissen essen, das hat den...
Okay, also auch da wieder, was ja zu Ihrer Philosophie passt.
Absolut.
Ne? Dieses gesunder, also besser, anders.
Wenn schon, dann besser.
Wenn schon, dann besser, ja, genau.
Ja, und wir bauen diese Firmen, in dem Fall ja, ich sag mal, ein eigener Ast unserer Company, wir bauen die wie ein Baum. Ja, wir hätten jetzt nicht angefangen mit Grace. Wir haben mit etwas angefangen, was ganz nah an uns dran ist, eben mit Candy Kittens. Dann etwas, was ein Stück weiter ist, eben mit dem Influencer und seinen Shades, aber Fruchtgummi. Und dann ein Stück weiter, was liegt noch im Regal neben uns? Mhm. Ja, so haben wir schon immer Firmen gebaut. Wir sind auch nicht sofort von, ich sag mal, Katjes Lakritz auf Miss Honey gekommen, sondern das war eine Reise von 40 Jahren oder so, dass wir dann, fing schon früher an. Ursprünglich haben wir nur Lakritz. Dann sind wir auf Fruchtgummi gegangen. Das ist
aber
auch schon so ein Weg.
Aber man kann schon sagen, das war auf jeden Fall eine Möglichkeit. Durch Candy Kittens haben sie den britischen Markt kennengelernt und dadurch sich auch quasi einen Namen gemacht, um da vielleicht eher dann irgendwie bei Grace vorzusprechen.
Genau, was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn man in ein Land geht, dass man ja eine Organisation braucht. Mhm. Ja? Und mit Candy Kittens haben wir eine eigene Organisation, die an sich alles kann. Die kann verkaufen, die kann Marketing, die kann Logistik, die kann, das sind schon viele einzelne Elemente. Wenn man da bei Null anfängt, ist das immer schwierig. Wenn man aber diese Organisation hat und dann was kauft und das einfach mit daran hängt, dann ist das sehr viel schneller natürlich auch profitabel, weil diese ganzen vielen Kosten, die man sonst zusätzlicher braucht, die braucht man nicht, die gibt's ja, die Organisation gibt's ja schon. Das heißt, in der Regel braucht man dann noch 2-3 Leute im Marketing, aber die Sales-Mannschaft hat man, die Logistikmannschaft hat man und insofern haben wir immer eine Basis in einem Land und können dann was dranhängen. Das haben wir aber in Deutschland vorher genauso gemacht. Wir hatten erst Katjes, dann haben wir Ahoi-Brause gekauft, dann haben wir Salos oder Wirkhustenbonbons gekauft. Dafür brauchen wir keine neue Organisation, sondern wir haben die Produktion dann und dann geht's in den gleichen Fluss. Und das ist natürlich sehr viel profitabler, als wenn man viele Firmen in vielen Ländern nebeneinander stehen hat.
Und wir kaufen ja oft etwas, was für einen großen Konzern, in dem Fall jetzt Unilever, zu klein ist. Wenn das dann verselbstständigt wird, geben die ja uns nicht plötzlich ihren Sales-Apparat zum Beispiel, ja. Also brauchen wir Sales. Die Fabrik haben wir auch mit übernommen, also 170 Leute und Gott sei Dank in der Nähe von Heathrow. Die Fabriken übernehmen wir gerne immer mit, weil so eine Nuss- und Healthy-Snacks-Fabrik haben wir natürlich nicht. Deswegen übernehmen wir das gerne und wir haben noch nie eine geschlossen. Das ist auch vielleicht anders als viele. Wir sehen immer das Potenzial eher, ja, und nicht dieses klein hacken und dann wieder teurer verkaufen. Das ist nicht unsere Strategie. We're here to stay, ja. Und das sagen wir denen auch immer. Und so bauen wir dann auch. Wenn wir here to stay ist, dann baust du das sinnvoll auf. Und dann brauchst du eben, gerade wenn wir von Konzernen kaufen, und wir haben viel schon von Konzernen gekauft, also Vic Bonbons von Procter, die Theramed von Henkel, die Bübchen von Nestle, dann brauchen wir einen Organismus, der das dann auch handelt. Nochmal, die Fabriken bleiben so, wie sie sind, aber ansonsten brauchst du ein Tier, das das alles handelt. Und das drangeln ja auch viele Startups sonst, ja, weil die das alles sich ganz mühsam erarbeiten müssen. Und wir haben da nun mal viel Erfahrung und in den großen Ländern, also wo wir gerne kaufen, außer Deutschland ist ja Italien und England, ist eine andere Folge, warum gerade da. Aber da brauchen wir diesen Organismus und wir müssen auch die Kultur verstehen und die Kunden kennen.
Ich möchte einmal auf diese unglaublichen Zahlen kommen, die Sie, Herr Fassin, schon angesprochen haben. Sie haben kumuliert in den Marken in UK rund 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ist das für Sie eine Erfolgsgeschichte? Also wenn wir jetzt gehört haben von 2 Millionen, oder sagen Sie, da geht noch mehr?
Nein, also das ist ohne Frage natürlich eine Erfolgsgeschichte, mit der wir happy sind. Aber es geht natürlich weiter. Wir hätten auch nicht, ich hätte ehrlich gesagt noch nicht mal vor einem Jahr gedacht, dass wir Grace mit knapp 50 Millionen übernehmen. Und meistens ist das ehrlicherweise Überraschende, dass je größer wir werden, umso mehr Chancen gibt es. Also früher dachte ich immer irgendwie, das geht dann nicht mehr, weil dann kommt dir nicht mehr so viel entgegen. Doch, es kommt uns ehrlicherweise immer mehr entgegen. Und so wie das mit Candy Kittens begann und dann die zweite Marke mit Shades dazu kam, so kam uns dann auch Grace. Ich glaube, irgendwo kriegen wir auch eine Glaubwürdigkeit nach außen hin durch Größe. Mhm. Wenn ein kleines Unternehmen bist, hast du vielleicht nach außen hin manchmal auch nicht die gleiche Stärke und auch Glaubwürdigkeit. Und ja, so ein Unilever, wenn die dir was übergeben, die wollen ja auch eine gewisse Ruhe. Ja? Die haben eine Mitarbeiterverantwortung. Also, und wenn die das jetzt irgendwie jemandem geben, wo sie nicht so sicher sind, ob dann in 2 Jahren in der Presse steht, die Hälfte ist entlassen worden. Und das ist bei uns noch nie passiert. Das wissen alle. Da, glaube ich, hilft uns eher die Größe.
Ist das am Ende vielleicht auch der Hebel für dieses Wachstum, dass sie selber wachsen? Oder was würden Sie sagen, ist der entscheidende Hebel für dieses Wachstum, was da entstanden ist?
Das klingt komisch. Wir haben vor 3 Jahren einen Workshop gemacht. Da haben wir etwa so 20, 25, 20 Millionen Umsatz gemacht. Und da habe ich gesagt, lass uns mal den Plan machen, wie machen wir 100 Millionen? Und das wirkte in diesem Workshop ein bisschen, ich würde sagen,
Hybris.
Ja, es wirkte ein bisschen übertrieben. Aber in dem Moment, als wir diesen Workshop da besprochen und in dem Moment haben wir dann doch Wege uns überlegt, wie das funktionieren könnte. Und dadurch kam auch die Überlegung, wir können einfach super vermarkten. Und England, das ist das Zweite, Brexit war ja die Riesendiskussion und alles wird schlechter in England. Für uns ist es seitdem ehrlicherweise viel besser geworden. Ich kann es auch noch gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil weniger Leute nach England gehen, der Wettbewerb kriegt, I don't know. Aber England ist ein Supermarkt, die sind offen für Innovationen, da passiert viel. Also wir sind.
Und die Margen sind höher.
Und die Margen sind gut, alle sind happy.
Okay, das wollte ich mir auch nochmal fragen. Also was würden Sie sagen, wo liegt das größte ungenutzte Potenzial im UK-Geschäft?
Das größte ungenutzte Potenzial? Also ich sag mal, was für uns ein Riesenthema wird, wir sind im Grunde ja ein Celebrity-Incubator da geworden. Und ich glaube, da haben wir noch einige Gespräche, die wir gerade auch führen. Und da werden wir sicherlich noch Potenzial heben von mit Menschen, die einfach stark sind, tolle Persönlichkeiten sind, aber weit entfernt davon sind, ein Produkt zu entwickeln oder zu vermarkten. Und ich glaube, da werden wir noch viel bewegen.
Was sind so die größten Unterschiede? Also gerade wenn man jetzt Beispiel Produktion, Logistik, Kostenstrukturen, was macht das, warum ist das anders in UK? Und was sind da die größten Unterschiede? Gibt es auch was einfacher ist? Haben die vielleicht weniger Bürokratie?
England ist schon so ein bisschen zwischen Amerika und Europa von der Kultur. Also ich würde behaupten wollen, dass diese Can-Do-Mentalität, dieses pragmatische, wir machen was draus, das ist viel stärker ausgeprägt. Also ich nehme mal so ein klassisches Beispiel. Ein deutsches Haus ist absolut perfekt. Das hat ein Thermopen, dreiglasig und Wände sind so, dass wir damit 3 Earthquakes überleben und die Toiletten werden für 34 Personen angelegt, wenn 50 Personen da arbeiten. Also alles super. Aber ist es richtig cool in jedem Gebäude? In England, das sind wirklich zum Teil, wenn man die von außen sieht, schon spezielle Gebäude. Und dann gehst du rein und die sehen super cool aus. Sie haben richtig was draus gemacht. So, und das machen sie eben aus diesem Pragmatismus. Sagen, gut, es ist jetzt eine simple Scheibe, aber reicht schon. oder wir nehmen mal eine coole Farbe. Genau. Und da würde ich sagen, da sind sie einfach anpackender, pragmatischer.
Und auch
cooler.
Vielleicht jetzt erst recht, weil sie nicht mehr zur EU gehören und weil sie sozusagen ja irgendwo dazwischen stehen. Also macht dieser Brexit, hat dieser...
Kann ich nicht sagen. Nein. Ich würde sagen, eher die fühlen sich Europa verbunden, ja, okay, als es die politische Landkarte zeigt.
Wir sind ja in London
zeigt.
Aktiv. Da sind ja, A ist da das Headquarter, B sind die meisten unserer Kunden da, C fliegen wir natürlich da ein und haben zum Teil auch Kinder da. Und London ist auch ein eigener Kosmos und ein toller Kosmos. Das ist ja wahrscheinlich in Europa, ja, was zumindest Business angeht, ich sage es extra in Englisch, the most vibrant one. Ja,
Das ist ein guter Punkt.
Ja, es ist vibrant. Du spürst das. Das, was Sie sagten mit der Atmosphäre, die ist anders. Die haben auch Spaß an Business. Weiß nicht, ob in Berlin alle Spaß an Business haben. Lassen sie es nicht raus. Ja, vielleicht in der Tech-Branche, aber sonst lassen sie es nicht so raus. Spaß am Business ist auch was Tolles. Das wird völlig unterschätzt. Und da ist es so. Die haben eine Kultur, die auch, wo Künstler wie der Jamie auch Spaß an Business hat. Ja?
Also es ist generell, das ist irgendwie wie so ein englisches Merkmal,
was
sie haben.
Ich finde den Punkt gut. Ich glaube, es gibt einfach auf der Welt wahrscheinlich so 4-5 Städte, wenn überhaupt, wo die Trends gesetzt werden. Also eins ist New York, das ist unbestritten. Dann wird es irgendwie
Korea
an der Westküste vielleicht noch was geben. Genau, dann gibt es Korea, die in der asiatischen Welt Trends setzen. So, und dann wird es schon enger in Europa. Ne? Und da würde ich sagen, London ist definitiv, das sieht man auch in Supermärkten, da passiert einfach mehr.
Inwiefern? Also mal ein Beispiel ich habe jetzt direkt einen deutschen Supermarkt, wo man ja auch denkt, da hat
sich
ja was.
Also ganz viele Foodtrends, ja, Innocent, ja, der erste Smoothie, den es gab, der kommt aus England. Die ganzen Nussmischungen kamen aus England.
Oder diese ganzen Single Portions für Single-Haushalte, ja, zum Beispiel hier bei Marks & Spencer.
Ready to
gibt es inzwischen hier auch, aber das haben die schon 20 Jahre.
Ja. Allein ein Premium-Fruchtgummi, ja, das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland 2,50 Euro für ein
überlegt man sich Fruchtgummi dann, ne?
Schon. Ja. In England sagen die, wenn es besser schmeckt und cool aussieht, riskieren wir mal.
Die sieht auch bunter aus, lebendiger.
Ja.
Welche Rolle, weil Sie von dem Brexit angesprochen haben, spielt der Brexit heute noch im operativen Geschäft? Also gerade bei Logistik, aber vielleicht auch Lieferketten?
Ja, spielt eine Rolle. Ich muss sagen, es ist auch für die, das ist der kleinere Mittelstand, für den ist es auch hart, weil man einfach so viel dokumentieren muss. Und ja, man hat einfach, einfach gesagt, wenn ich nach Indien verkaufe oder nach England, ist es jetzt gleich aufwendig. Und nach Frankreich fahre ich einfach mit dem LKW. Ja, also das ist für eine Wirtschaft schon hemmend, aber für uns ist es...
Wir haben uns dran gewöhnt. Ja. Wir haben einmal umgestellt, das hat natürlich ein bisschen geruckelt, wie das so oft so ist. Ja, und inzwischen mühelos. Und das Gute ist ja, dass in England auch dafür bezahlt wird. Das wiederhole ich, ja. Wahrscheinlich durch die Insellage und auch jetzt eher noch verstärkt durch den Brexit, gibt es eher weniger Wettbewerb als vorher. Mhm.
Also hat sich der Markt dadurch dauerhaft verändert, würden Sie sagen?
Ja, definitiv.
Unterscheidet sich vielleicht einmal da nochmal drauf die Handelsstruktur in Großbritannien stark von der in Kontinentaleuropa?
Nein, ich würde sagen, dass sie sich nicht, also die Anzahl der Teilnehmer ist ähnlich. Das sind in jedem, ehrlicherweise überall in Europa immer so 4-5 Player. Ich würde sagen, bei uns in Deutschland ist der Riesenunterschied, dass der Anteil der diskontierenden Händler, also Lidl, Aldi, stärker ist als in England und dadurch in England noch ein bisschen mehr Vielfalt ist im Handel. Also das heißt, es gibt noch spezifischere, es gibt auch ein Aldi und Lidl, aber dann gibt es auch noch einen Premium-Händler und dann gibt es noch einen zweiten Premium-Händler und dann gibt es noch einen breiteren.
Also eher die Bereitschaft, ne?
Ja, es sind mehrere verschiedene Systeme im Handel noch tätig. Okay. Und in Amerika beispielsweise ist es noch viel extremer. Da gibt es einfach 20 verschiedene Definitionen, was kann ein Lebensmittelhändler sein. Und in Deutschland würde ich sagen, gibt es vielleicht zwei, einen diskontierenden und dann den
Supermarktbereich.
Ist das dann für Sie einfacher oder ist das dann für Sie auch erstmal stressiger, weil Sie sich umstellen müssen, weil Sie sozusagen so in den deutschen Markt erstmal etabliert sind?
Ist kein Unterschied.
Okay.
Und selbst wenn es anstrengender ist, so what? Wir wollen es nicht bequem.
Ja. Ich glaube, wir haben in Deutschland ehrlicherweise als Lebensmittelindustrie einen Vorteil, weil wir durch die Discounter einfach so trainiert wurden, dass wir sehr effektiv, sehr preiswert und sehr gut sein müssen, dass wir dadurch weltweit auch kompetitiv in Preisen sind. Also wir können einfach in Länder gehen, wo vielleicht nicht so effektiv wie bei uns produziert wird und haben da Vorteile. Also wir haben ein gutes Bootcamp hier gehabt in Deutschland.
Okay, aber es hört sich ja dann danach an, dass Sie sich dann auch freuen, wenn es in UK auch das höher preiset, dann können Sie sich austoben,
absolut,
oder?
Es ist natürlich so, wenn du ein bisschen mehr Marge hast, dann kannst du in den Märkten auch mehr machen.
Ja.
Ja, auch kommunikativ mehr machen, innovativ mehr möglich. Insofern, wenn du ein bisschen Luft zum Atmen hast, hast du auch mehr Chancen, den Markt zu verändern.
Jetzt noch eine Frage dazu, wenn man all diese Unterschiede zusammenfasst, welche strategischen Entscheidungen müssen Unternehmen treffen, wenn sie im UK-Markt erfolgreich sein wollen? Was würden Sie sagen?
Ich möchte sagen, der englische Konsument ist einfach anders. Mhm. Er ist ein anderer Konsument. Nehmen wir mal das Beispiel Werbung. Ich glaube, eine deutsche Werbung in England, da würden die sagen, was soll das? weil es einfach
viel zu langweilig, ja. Das muss more entertaining sein.
Und also ich würde mal sagen, man muss schon sich klar machen, es ist ein ganz anderer Menschenschlag. Das ist aber, ich finde es großartig, weil es ist natürlich total bereichernd. Aber es, ich würde sagen, du musst dich auf die lokalen Gegebenheiten einstellen. Also du kannst nicht one size fits all machen.
Okay, das heißt also, das haben denn britische Marken, um im Umkehrschluss auch eine Chance auf den deutschen Markt zu kommen?
Tun sich auch eher schwer.
Mhm. Es gibt, glaube ich, ein einziges Beispiel, was jeder kennt, das ist Walker Shortbread.
Mhm. Ja, so, das sind
das ist irgendwie, ist ganz lustig, der größte Exporteur von Lebensmitteln in Schottland. Da kann man sich ja schon vorstellen, wie viel wird dann exportiert an Lebensmitteln. Also.
Shortbread ist ja auch noch kein Massenprodukt hier. Ja. Ja, sieht aber, jeder kennt's, weil da dieser Zahnbahn-Design drauf ist.
Oder,
nein, ist eher schwierig. Also okay. Wenn Sie da auch, da bei Unilever gibt's ja auch berühmte Marken, so wie den Coleman Self oder Marmite, das hat's nie geschafft außerhalb der englischsprachigen Welt. Ja. So, wo England natürlich einen Vorteil hat, ist in der englischsprachigen Welt. Also es gibt einen sehr guten Transfer in die USA oder nach Australien.
Ja,
ja? Okay.
Indien auch.
Ja, da sehen wir auch noch weitere Chancen.
Ach so, dann ist sozusagen England das Übungsterrain.
Aber wie ich das schon sagte, ist mein Unternehmen immer versucht, bei den Produkten von dem einen zum nächsten Ast zu springen und nicht gleich ganz nach oben oder zum anderen Baum. So ist es auch bei den Regionen. Man versucht von einer Region dahin zu gehen, wo man auch schon sieht, dass Leute vielleicht zumindest die Art des Produkts kennen.
Hast eine kulturelle Nähe.
Ja, also genau.
Es gibt ja immer diese typische Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz. Da tun sich deutsche Unternehmen klassischerweise leichter. Ja. Und so gibt es auf der anderen Seite auch Frankreich. Die tun sich in Nordafrika leichter, sprechen ja auch alle Französisch dort. Und so gibt es den alten Commonwealth aus England. Und man macht natürlich lieber Geschäfte mit jemandem, der einem kulturell näher ist. Ja, fällt einem auch leichter.
Haben Sie denn so für die Zukunft, welche internationalen Märkte interessiert Sie noch? Vorhin ist das Beispiel Korea. Wäre sowas auch mal spannend für Sie? Oder sagen
Korea
Sie,
ist
mehr als spannend. Mhm. Wir sind da.
Ja, also Korea sind wir auch sehr erfolgreich, sind wir auch von 0 auf 100. Also Korea ist so ein Land.
Aber nicht 100 Millionen.
Nein, das ist
noch
nicht. Nein, 0 auf 100 im Sinne von, wir sind reingegangen, wollten ein bisschen Umsatz machen, aber haben, ich kann es auch sagen, sind 5 Millionen Umsatz, aber ist fürs erste Jahr, wenn man so einfach mal schaut, wie der Markt ist, überraschend viel.
Darf ich fragen, womit?
Also mit, ja, Grüner Hase. Also ein Artikel, der besonders abgeht. Und Korea ist deswegen wichtig, weil Korea ist so, wenn sie in Asien erfolgreich sein wollen, dann fängt es in Korea an. Die koreanische Regierung hat das sehr klug gemacht. Die haben gesagt, wenn wir Trends setzen wollen als Koreaner, müssen wir in bestimmten Bereichen stark sein. Und dann haben die entschieden, es muss Film geben. Deswegen diese ganzen koreanischen Filme, die wir alle heute sehen, überraschenderweise, war eine staatliche Entscheidung. Wir wollen Hollywood werden. Das zweite war, wir müssen in Musik dominieren. Ich meine, K-Pop, alle kennen es. Der dritte war Mode. Und die haben gesagt, in den drei Bereichen, wenn ich da stark bin, dann kann ich Trends in die Welt bringen. Und so ist es. Korea ist definitiv in Asien der Trendsetter. Also you made it, if you make it there, you make it anywhere.
Ja, okay.
Das singt man auch in Korea jetzt.
Okay, also damit sage ich, haben wir schon mal den besten Teaser für irgendeine nächste unserer Folgen. Den koreanischen Markt, da müssen wir dann tatsächlich auch nochmal.
Absolut, sollten wir vor Ort dann machen.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und umgekehrt die Frage, gibt es einen Markt, wo Sie sagen, nee, das lohnt sich nicht, das machen wir nicht?
Naja, wir gehen natürlich eher in Märkte, wo es Neudeutsch Advanced ist, ja, also wo die Basisbedürfnisse befriedigt sind. Wir sind nicht diejenigen, die besonders gut darin sind, MeToo zu machen, also das, was es schon gibt. Und das möglichst, das ist ja beim MeToo, wir haben auch sehr wenig Private Label, fast gar keins, wo es nur darum geht, billig zu sein. Mhm. Ja? Und das sind aber viele Märkte in der Welt, aber da können wir unsere Fähigkeiten eben, uns auf eine Kultur einzustellen, eine Marke groß zu machen, einen speziellen Benefit zu verkaufen, nicht realisieren.
Ja, Rechtssicherheit, würde ich sagen, ist auch ein großes Thema.
Ja, wenn eine Firma kaufen, ja, dann.
Ja, ja, Rechtssicherheit. Also wir wollen schon in Länder sein, wo einfach die Rechnungen bezahlt werden, wo man und wo man das auch durchblickt. Also ja. Wir dürfen uns ja auch nicht überschätzen. Es gibt einfach Länder
da. Wo das Markenrecht auch funktioniert.
Ja, Markenrecht, ne? Riesenthema.
Ja, wir, unsere wertvollsten Assets sind die Marken und das bewerten wir auch so. Weil was ist eine Marke? Vorverkauftes Vertrauen, was im Kopf gespeichert ist. Wir kaufen mit Marken ja auch einen konstanten Cashflow. Ne? Wenn du eine Marke kaufst, dann wird die ja zum Teil aus eigenen Mitteln, aber zum Teil auch aus Fremdmitteln finanziert und die müssen ja bedient werden. Und dafür brauchst du einen konstanten Cashflow. Und da sind Marken geradezu ideal für. So wächst ja unsere ganze Markenholding, wenn wir über den konstanten Cashflow gut finanzieren können.
Also ich nehme aus dieser Folge mit, ich muss Premium-Weingummi unbedingt testen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, ich versuche hier gleich mal, ich bin ja hier im Katjes-Gebäude, ich gucke gleich mal, ob ich entsprechende Packungen finde und berichte dann, ob ich den Unterschied geschmeckt habe. Nein, vielen Dank für diesen UK-Ausflug. Auch heute wieder wirklich spannend. Danke, Bastian Fassin, Tobias Bachmüller für diese Einblicke. Dankeschön.
My pleasure.
Wir danken
danke
Ihnen.
Auch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Ihr habt ordentlich was mitgenommen. Wenn ihr Fragen habt, immer wieder gerne her damit, wenn ihr was zu bemängeln habt. Wir können nur besser werden, haben wir heute auch gelernt. Wir wollen uns weiterhin austoben. Auch das könnt ihr mir direkt entweder schreiben über Instagram oder ihr schreibt direkt unter die Spotify-Folge und dann sage ich bis in 2 Wochen. Dann heißt es wieder, Katjes packt aus.